SWR2 Zeitgenossen mit dem Mannheimer Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch, am Mikrofon Silke Arning. 3 Tage im August, 3 Tage Love and Peace. Das Woodstock Festival von 1969 ist ein Mythos, ein Revival. 50 Jahre danach ist dann auch gescheitert. Das Original hat tatsächlich Kopierschutz. Gott sei Dank, mag man sagen, wenn man an die dilettantische Organisation dieser Massenveranstaltung denkt. 150.000 Leute wurden erwartet, es kamen 400.000 und mehr. Ein Spektakel, das mit dem Film Woodstock Kultstatus erlangt hat. Mit Musik, mit Medien und mit Kult kennt sich der Mannheimer Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch bestens aus. Herr Professor Hörisch, Woodstock, Dauerregen, bekiffte Musiker und Festivalbesucher im rauschhaften Gemeinschaftsfeeling. Das war ja auch ein offen inszenierter Tabubruch. Könnte es so etwas Vergleichbares heute noch geben und wie könnte das aussehen?
Ich mache das, was Generationszugehörige, ich bin Jahrgang 51, immer gerne machen, dass man sich für einen besonders interessanten Jahrgang hält. Man kann ja für das Datum der Geburt nichts. Aber ich denke, so ein Einschlag, so eine Turbulenz, so eine Überraschung, so ein revolutionärer Impuls, wie es damals ankam, im immer ja noch kleinbürgerlichen, adenauerhaft geprägten Rahmen der Bundesrepublik, das wäre heute nicht mehr vorstellbar. Wir rechnen heute mit allen möglichen Abweichungen, Umwälzungen, Nonkonformismus ist sozusagen der Mainstream geworden. Man kann sich das eben gar nicht mehr vorstellen, was das für eine Turbulenz, was das für eine Aufregung, was das auch in sogenannten guten bürgerlichen Kreisen für eine Abwehr war gegenüber Woodstock.
Sie waren ja damals 18 und was ist denn eigentlich so von Woodstock im fernen Bad Oldesloe, das ist ja Ihre Heimatstadt, angekommen? Also ist da überhaupt was angekommen?
In Bad Oldesloe bin ich in meinem Leben nur einmal gewesen, als ich geboren wurde. Ich lebte damals als Neandertaler im beginnenden niederbergischen Land. Das war so Düsseldorfer Umkreis, Mettmann für diejenigen, die sich geografisch auskennen. Mein Gott, und das war ein Jahr vor dem Abitur. Also man kann nicht drastisch genug deutlich machen, was in diesen 50 Jahren alles unterschiedlich gelaufen ist und was da alles passiert ist. Und da können Sie sich vorstellen, wie in so einer Kleinstadt, die bestenfalls wegen ihrer ordinären Qualitäten filmtauglich ist, was das für eine Aufregung war. Das Eigentümliche war, dass unsere Jahrgänge ja sozusagen spätpubertär, also 17, 18 Jahre alt waren, als die Welt spätpubertär war. Also als es die Kulturrevolution von 68 gab, als es 69 dann eben Woodstock gab. Und ich habe das immer als ein ganz großes Geschenk empfunden, dass meine eigentliche spätpubertäre Jugenderfahrung gewissermaßen synchron war mit dem, was in Paris, was in Rom, was in San Francisco, was in Woodstock, was aber auch in Tokio lief. Es war die erste vielleicht wirklich große Erfahrung, dass es sowas wie einen Weltgeist gibt, der zumindest in der westlichen Welt dafür sorgt, dass alles auch ganz anders sein könnte, als wir es bisher erlebt und erfahren hatten.
Interessant, dieses Stichwort Weltgeist. Man muss ja sagen, die Woodstock People, die haben ja so ein bisschen so ihre kleine eigene Nation gebildet und sie hatten eigentlich explizit sich eine Gegenkultur auf die Fahnen geschrieben. Das war ja damals Protest gegen den Vietnamkrieg, überhaupt gegen dieses ganz konventionelle bürgerliche Leben. Wie hat das auf Sie gewirkt? Sie haben gesagt, das war etwas Faszinierendes, Rebellisches auch. Aber hat man nicht auch gleichzeitig gedacht, die sind mir ja doch ein bisschen verdächtig?
Bei die muss man ja aufpassen. Es gab ja Figuren wie etwa John Bass und so ein Lied wie We Shall Overcome, We Shall Overcome, We Walk Hand in Hand, We Walk Hand in Hand, wurde ja schnell eine internationale Hymne. Und man tritt ja John Bass nicht so nahe, wenn man sagt, dass sie die Inkarnation des braven, lieben Pastorenmädchens war, die für den Frieden war und gegen den Krieg, die auch vom Aussehen her ja alles andere war, als sozusagen eine Schreckgespenstfigur für zukünftige Schwiegereltern. Sie war eigentlich die ideale Schwiegertochter. Und es gab eben dieses immense Spektrum hin zu The Who oder dann eben zu Jimi Hendrix, bis heute ja ein Klassiker für alle, die nur einigermaßen orientiert sind. In der Musikgeschichte der letzten 50 Jahre geht einem das ja nie mehr aus dem Ohr, wie Jimi Hendrix mit der amerikanischen Nationalhymne umgegangen ist. Das heißt, wir hatten diesen ganz eigentümlichen Spannungsbogen, dass eine Großstadt auf einmal auf einem Maisfeld aufgebaut wurde. 400.000 Leute, das ist kein Landleben mehr, das ist eine ordentliche Großstadt. Wir hatten diese extreme Fixierung auf die USA, die zugleich aber verbunden war mit einem Internationalismus, wie ich ihn gerade versucht habe anzudeuten. Und wir hatten eben wirklich die extrem braven Leute, wir wollen das nicht vergessen, die für den Frieden, die für Solidarität, die für Gemeinsamkeit und so weiter waren auf der einen Seite. Und wir hatten eben die wirklich wilden Burschen, sagen wir eben Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Und das alles kam auf dieser eigentümlichen amerikanischen Landschaft zusammen. Eine Mischung, wie sie abenteuerlicher gar nicht sein konnte. Übrigens kam, um auch das noch zu sagen, natürlich auch das große Kapital zusammen. Das war eine Veranstaltung, mit der man Knete machen wollte. Und dann merkte man auf einmal, dass man ein paar Tage ohne Geld leben kann in Woodstock. Und selbst so eine Band wie The Who hatte ja angedroht, nicht zu spielen, weil sie eben keinen ordentlichen Cashflow hatten. Und dann drohten die Veranstalter an, das über Mikro bekannt zu geben. Und dann hat The Who doch gesungen. Also wir hatten auch diese Spannung zwischen kapitalintensiver Kulturindustrie. Das war Woodstock eben auch auf der einen Seite. Und radikale Alternativkultur auf der anderen Seite.
Wobei, das finde ich ja irgendwie so das Interessante. Sie haben ja die ganzen Musiker genannt. Die sind ja eigentlich Idol und sie sind Kult. Jimi Hendrix. Haben alle so ihren kleinen Heiligenschein und sie sind Vertreter einer außerordentlichen Subkultur, muss man sagen, völlig unangepasst in ihrem Lebensstil, in ihrem Lifestyle. Und dann auf der anderen Seite, wie Sie es gerade beschrieben haben, es ging darum, auch Kohle zu machen, ganz schlicht einfach. Wie passt denn das eigentlich zusammen, wenn man einerseits ja Kommerz und Mainstream verachtet und eigentlich ganz gerne mal einen Joint ein sich reinschiebt? Wie passt das dann zusammen?
Es passt glänzend zusammen, wenn Sie wirklich in die tiefen Struktur der europäischen Geschichte, ich sag's ironisch, so eine Großformulierung kann man nur ironisch verwenden, eintauchen. Merken Sie, dass wir ja immer schon so etwas hatten wie eine Heretikerprämie. Wer in der europäischen Kulturgeschichte Heretiker ist, nennen wir diesen Heretiker Sokrates, der den Schierlingsbecher nehmen muss, oder Jesus, der am Kreuz stirbt, oder ich mache einen großen Sprung, Luther oder Giordano Bruno oder von mir aus Joseph Beuys, dann sind wir in der späteren Gegenwart. Der weiß genau, ich habe als Heretiker die Chance, groß rauszukommen. Und dasselbe gilt eben auch für die Subkultur. Es war ja das erstaunliche Erlebnis, dass die Subkultur eigentlich sehr schnell die Leitkultur geworden ist. Also die Beatles waren ja in einer Geschwindigkeit Klassiker geworden, dass die Rolling Stones erforderlich waren, um daran zu erinnern, wie frech die Subkultur einmal gewesen ist. Die Beatles waren dann die Mädchenband, die Rolling Stones, das war für die harten Jungs. Man konnte also gerade auch an so einem Phänomen wie Paul McCartney, der ja schnell zum Ritter geschlagen wurde, es ist jetzt Sir Paul McCartney, merken, wie schnell die Übergänge von Subkultur in, ich sage bewusst nicht Hochkultur, aber in Leitkultur, in Kultur für das, was zumindest die jungen Leute homogen hörten, wie schnell dieser Umschlag stattfinden konnte.
Wir sind jetzt sozusagen 50 Jahre danach, 50 Jahre nach Woodstock ist dieses ganze Ereignis ein Kult geworden, ein Mythos, ja. Also es gibt die Leute, die mit glänzenden Augen sagen können, vielleicht, ich war mal dabei gewesen, oder die sagen können, ja, ich habe das ganz verinnerlicht, damals war ich auch genauso alt. Worin liegt für Sie so das Kultische, dieses ganz Unerhörte, wenn man jetzt Woodstock eben als Kult beschreibt?
Die Grunderfahrung hatte ich ja schon angedeutet, es kann alles ganz anders sein. Man kann anders zusammenkommen, als das in Mettmann üblich gewesen ist. Dann kam man sich verwegen vor, wenn man in irgendeiner randstädtigen Kneipe aufkreuzte. Man konnte anders lieben, man konnte anders mit großen Traditionen amerikanischer Nationalhymne umgehen. Man konnte mit dem alten Liedgut anders umgehen, als es der Fall war. Das ganz große Versprechen war, Leute, wenn ihr wollt, kann alles ganz, ganz anders werden.
Also es gibt auch so eine Art Glaubensversprechungen, ja, aus dieser Woodstock-Gemeinde.
Und die große Frage war, ob dieses Versprechen eben ein Versprecher sein könnte, ob die Versprechen eingelöst worden sind. Und ich gehöre zu den ruchlos optimistischen Geistern, die sagen, es ist unglaublich, was wir in den letzten 50 Jahren an Emanzipationsgewinnen eingefahren haben. Früher war alles besser, ist einer der dämlichsten Sätze, die man äußern kann. Entschuldigung für die grobe Deutlichkeit meiner Worte. Was genau war früher besser? Das Gender-Setting, dass Frauen nicht selbstständig ein Konto eröffnen durften, war die Medienlage. Landschaft besser, dass nicht jeder ein Sender werden konnte? War die Wehrpflicht besser, dass jeder deutsche Knabe mit 18 Jahren noch eingezogen wurde und dergleichen mehr? Es ist unglaublich viel, wenn man Woodstock als so ein Verdichtungsereignis nimmt, schlechterdings anders geworden. Also meine These wäre, das Versprechen von 68, alles könnte ganz anders sein, das wurde in Woodstock eingelöst.
Aber das große Versprechen ist ja eben so, diese andere Gemeinschaft sein zu wollen, so Love and Peace, ich sage so Stichwörter, das ist ja so auch Kult geworden schon. Und für mich war es irgendwie so, wenn ich so an diesen Auftakt denke.
Halt, Sie dürfen doch gar nicht mitreden, jugendlich wie Sie sind.
Ja, das stimmt, aber den Film haben wir auch schon mal ein paar Leute gesehen. Aber die... Ja, so dieser Auftritt da von Richie Havens, dieser Gitarrist, sollte ja das Festival eröffnen. Der war nun in dieser peinlichen Situation, dass gar keine Musiker angekommen waren bislang. Die waren noch auf dem Weg und vor allen Dingen war ja auch ein Guru eingeladen, der auch noch auf sich warten ließ. Und er hatte nun die Aufgabe, irgendwie die Massen dort zu befrieden oder im Zaum zu halten. Und er hat dann ja immer, das ist ja auch legendär, immer dieses Freedom gesungen, immer auf seiner Gitarre geklampft und Freedom gesungen. Und das hat für mich den Auftakt eines Sonntagsgottesdienstes irgendwie.
Ja, es hat eindeutig also was religiöse Qualitäten. Oder? Das waren Heilsversprechen, das waren Erlösungsversprechen, die eben, wie gesagt, auch zum großen Teil eingelöst wurden. Übrigens ja auch die uralte billige Wettergeschichte, nicht? Das war ja weitgehend verregnet, dass man eigentlich von einem klimatisch vermasselten Ereignis dann umschalten konnte auf ein erlöstes. Man konnte sich reinwaschen, es war wie eine Taufe, so wurde dann der Regen interpretiert. Man konnte gewissermaßen, um es ein bisschen steil zu interpretieren, alles umkodieren. Ich glaube, das macht auch die Kultqualitäten aus. Hinzu kam eben wirklich die unglaubliche Internationalität. Nicht? Ravi Shankar, die damals noch sogenannte Dritte Welt, war mit Ravi Shankar, dessen der Stern ja aufgegangen war, dann eben prominent vertreten.
Ja, genau. Da war auf einmal diese fernöstliche Philosophie auch mit dabei, die ja schon auch die Beatles dann befördert haben.
Ja, die Beatles
haben,
kamen aus Indien zurück. Nicht? Lucy in the Sky with Diamonds, LSD, schönes Akrostichon. Nicht? Man hatte eben auch viel Weisheit des Ostens, aber natürlich auch viel östliche Drogenerfahrungen in das Zentrum der westlichen Kultur reinkopiert. Wir wollen ja auch nicht vergessen, das Ganze fand ja im Staat New York statt. Also nicht so weit von der Stadt New York, von Manhattan, von der Metropole. Eben auch dieser Spannungsbogen von ländlichem Leben, das metropolitan wurde, das avanciert war. Man war auf dem Land avancierter als in der Metropole, die damals ziemlich runtergekommen war. Auch das spielte mit einer Rolle. Die dritte Welt, die sogenannte, kam in die erste Welt und sagte, man kann auch anders leben, als das tut.
Ja, und die Politik spielte da natürlich auch eine große Rolle. Stichwort Vietnamkrieg, wir haben schon kurz angesprochen. Und Joan Baez, die große Volkssängerin, ist ja dann auch nach Vietnam ein paar Jahre später geflogen sogar. Und es gibt ja diesen legendären Auftritt da im Hotel, während im Prinzip die Amerikaner ihre Bomben abgeschmissen haben über Hanoi. Da ist sie in den Bunker gegangen und hat gesungen und hat auch mit den Leuten wohl irgendwie gebetet. Also die Politik hat im Prinzip damit hineingespielt. Inwieweit, kann man sagen, hat Woodstock auch das Bild dieses Vietnamkrieges geprägt oder vielleicht sogar verzerrt?
Verzerrt, ich denke, heute ist es ja bis in konservativste Kreise hinein eine gemeinschaftlich geteilte Überzeugung. Ich drücke mich sehr zynisch aus, dass der Vietnamkrieg der Amerikaner vielleicht keine gute Idee gewesen ist. Das ist ja nun bis ins republikanische Lager. Ich denke, selbst bis Donald Trump hinein eher eine Peinlichkeit. Auch das ist sehr zurückhaltend ausgedrückt. Es war eine riesengroße Schweinerei. Das war damals aber noch nicht die herrschende Gemeinschaftsmeinung, sondern eben eine, die sich durch 68 und durch Woodstock durchgesetzt hat. Also diejenigen, die gegen den Vietnamkrieg waren, waren nicht die bösen, unpatriotischen Amerikaner, sondern es waren diejenigen, die einfach diagnostisch richtig gelegen haben.
Ich finde es interessant, das Gelände ist heute zum Kulturdenkmal erhoben worden. Was ist für Sie denkmalswürdig, wenn Sie dann an Woodstock
denken? Sie reden mit einem Philologen und natürlich liegt es da nahe, den erhabenen Karlauer auszuspielen. Denkmal heißt Denkmal drüber nach. Es lohnt sich, Aufmerksamkeit darauf zu fokussieren. Das ist ein Gedächtnisort, an dem sich unterschiedlichste Strömungen abenteuerlich verdichten. Und dem Denkmalstatus zu geben, ist, glaube ich, so richtig, wie man eben bei gelungenen Denkmälern davon ausgehen kann, dass man sagt, es lohnt sich, sich daran zu erinnern, auch um die Differenz zum Heute zu bestimmen.
Wobei auch Archäologen inzwischen vor Ort gewesen sind und haben sich bemüht herauszufinden, wo denn nun die Bühne stand, auf der eben Jimi Hendrix in die Saiten gegriffen hat. Und ich denke bei Archäologen eigentlich immer an keltische Gräber oder an die alten Römer. Und ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, worin liegt der Erkenntniswert, wenn wir jetzt gewusst hätten, Das war jetzt der genaue Standort dieser Bühne.
Nun, man merkt eben, dass man sich selbst interessant wird. Die Musealisierung schreitet voran. Und so wie wir im alten Ruhrgebiet jetzt aus alten Fördertürmen und aus alten Zechen auf einmal ein Museumsgelände gemacht haben, so ist dann eben ein großes Kulturereignis, das nicht mehr und nicht weniger als 50 Jahre her ist, auf einmal denkmalwürdig und wird behandelt, als handelte es sich um Ausgrabungen in Pompeji. Es ist ja wohl auch so, dass die Welt sich in den letzten 50 Jahren in einem Maße geändert hat, dass in der Tat den Lebenswelten um 1969 herum einen ganz anderen Status gibt. Also das ist archäologisch geworden, das ist uns in gewisser Weise nah, aber eben auch ganz fremd geworden. Wir müssen uns einfach deutlich machen, dass noch keiner ein Walkman oder noch keiner ein iPhone oder noch niemand irgendwelche elektronischen Musikgeräte, die transportierbar waren, vorhanden waren, sondern man musste eben wirklich noch live hören, die Gemeinsamkeit mit der Mozartzeit, wer da Musik hören wollte, oder noch mit der Wagnerzeit ist ganz, ganz groß, wer Musik hören wollte, der musste das eigentlich in der Regel live machen. Es gab natürlich die Vinylplatte, die Langspielplatte, um die gab es ja auch einen Kult, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band und dergleichen mehr. Aber diese Akzentuierung der Erfahrensdimension, heute würde man neudeutsch sagen, der Performance des Geschehens, dass das wirklich jetzt statt hat, dass das Erlebnisqualität hat, dass das eine Präsenzqualität hat, das kam ganz neu in Erscheinung. Man hat gewissermaßen auch den älteren Bayreuth geklaut, also die sakrale Dimension von Musikerfahrung ließ sich auf einmal alternativkulturell umkodieren.
SWR 2 Zeitgenossen mit dem Mannheimer Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch. Die, die nicht in Woodstock waren, die waren ja entweder total neidisch oder todtraurig. Oder sie waren Gott froh, ja, diesen ganzen Verrückten da entkommen zu sein. Woodstock war natürlich suspekt. Drogen, Love and Peace, das war eben diese unangepasste Jugend und überhaupt nicht ordentlich. Und diese Rock- und Popmusik war im Prinzip sowieso generell verdächtig. Jimi Hendrix war auch in Woodstock und Sie sagen ja, Herr Professor Hörisch, Hendrix Gitarrenvariationen erinnern durchaus an Mozarts Zauberflöte. Also ich könnte mir vorstellen, da würden einige Mozart-Liebhaber heftig widersprechen. Wo sehen Sie denn da die Parallelen?
Ja, nehmen Sie etwa den ekstatischen Gesang der Königin der Nacht. Das ist einfach, wenn man so will, ein LSD-Trip avant la lettre. Nicht? Wie da verrückt gesungen wird. Also ich will nicht weiter singen, damit die Hörer nicht ausschalten. Das war ähnlich verrückt durchgeknallt, alte Motivvarianten durchgespielt, dass man wirklich gute Gründe hat zu sagen, auch Mozart hatte einfach Pop-Qualität. Und er hatte ja auch Alternativqualitäten. Wir wollen nicht vergessen, dass Mozart am Tourette-Syndrom, das keine Kleinigkeit ist, litt. Also er hat die Leute sozusagen zwanghaft beleidigt und hatte wirklich allerhand damit zu tun, wenn er einem Bischof oder irgendeinem Fürsten so entgegengetreten war. Mit Tourette, also mit Beschimpfungssequenzen, da wusste man damals schon, das ist zwanghaft, dass er eben auch von dieser Qualität her gesehen eigentlich eine Alternativfigur war. Eine Alternativfigur, der es gelungen ist, ins Zentrum der Hochkultur vorzudringen.
Und wenn wir noch auf einen anderen Klassikstar zurückgreifen wollen, nämlich auf Paganini, der und dessen Auftritte müssen ja auch legendär gewesen sein, also ähnlich den heutigen Rockstars beispielsweise. Ja. Sie haben ja auch, Herr Professor Hirsch, ein schönes kleines Büchlein geschrieben, Pop und Papageno, über das Verhältnis von U- und E-Musik. Kann man sagen, dass die Stars der E-Musik, egal wie exaltiert sie sind oder wie zwanghaft sie sind oder welchen Auftritt sie sich auch auf der Bühne leisten, dass sie trotzdem immer ein anderes Ansehen genießen als die Popstars?
Ja, die E- und U-Musik zu unterscheiden, ist eben einfach eine der Differenzen, die wir ziehen müssen, um uns zu orientieren. Spannend wird es natürlich, wenn man dann die Differenz wieder auf sich selbst bezieht. Also wie viel U steckt in der E-Musik und wie viel E, wie viel ernste Musik steckt in der U, gleich Unterhaltungsmusik. Und dann ist es eben wirklich sehr schnell deutlich zu machen, Paganini hat natürlich solche Kultqualitäten und er ist ausgeflippt, aufgetreten und wurde bewundert als die Inkarnation einer Alternativmusik. Heute würde man sagen, die klassische Vorlagen dekonstruiert, so wie in der Tat Jimi Hendrix das gemacht hat. Also man kann die Gleichzeitigkeiten betonen, man kann natürlich auch die Differenzen betonen. Paganini hätte nicht gewusst, was eine E-Gitarre ist. Es kommt einfach neues musikalisches Material und es kommt eine neue Tontechnik hinzu. Aber ansonsten ist es eben wirklich spannend zu sehen. Sie waren so freundlich, auf den kleinen Essay hinzuweisen, Pop und Papageno. Und mein Lieblingsbeispiel ist eben immer, dass dieser Schlager Mann und Weib und Weib und Mann reichen an die Gottheit ran, heißt es bei Mozart in der Zauberflöte. Und daraus macht kein anderer als Goethe den Wilhelmmeister. W, Wilhelm wie Weib. M, Meister wie Mann. Das W ist ein auf den Kopf gestelltes Mann, ein M und umgekehrt, und es sind sozusagen Weib und Mann, die sich ineinander verschränken. Und dieses Spiel, das man mit dem Anagramm von Wilhelm Meisters Namen, der auf amazonenhafte Qualität, auf Doppelgeschlechtlichkeit verweist, arbeitet, das ist ein deutlicher Verweis in dem höchst kulturellen Roman, den wir uns vorstellen können. Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre 1795, auf die wenige Jahre zuvor erschienene Zauberflöte, die eben dieses Schlagermotiv hat. Mann und Weib und Weib und Mann reichen an die Gottheit ran, nicht? Also da merkt man, wie stark sozusagen E- und U-Qualitäten miteinander kokettieren, um mich ein bisschen ordinärer auszudrücken, miteinander ins Bett gehen. Für mich war wirklich ausschlaggebend, da haben wir damals da gesessen und uns das große Cover angeguckt von Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band und wer ist da alles drauf? Und da waren wir natürlich stolz, dass wir dann eben Albert Einstein oder Sigmund Freud oder Trotzki oder was weiß ich nicht was identifizieren konnten. Es ist ja ein unglaublich intelligentes Album, das eigentlich sehr genau damit spielt, wie viele Außenseiter auf einmal in das Zentrum einwandern. Und das vielleicht Allerstärkste ist, dass zu diesem Zentrum auch die wirklich gespenstische Nähe gehört von E., dem Allerernstesten, nämlich Krieg. Sergeant Pepper ist Sergeant, er hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Und U., Unterhaltungsmusik. Sergeant Pepper ist nun vom U-Boot-Kommandanten aus dem Yellow Submarine rausgewandert und ist in Abbey Road gegangen, also in ein Hi-Fi-Studio und macht dann eben Stereomusik. Und es ist dann die große Einsicht der Beatles, dass die Stereomusik mit zwei Kanälen ein Abfallprodukt ist der U-Boot-Ortungstechnik. Darauf muss man erst mal kommen. Das ist eine sehr feine geschichtsphilosophische These, das ist geistreich, das ist gebildet, das ist pointiert. It's 20 years ago today that Sergeant Peppers told the band to play. Also von 65 ausgerechnet, 1945, Ende des Zweiten Weltkrieges, raus aus den U-Booten, Ende des Krieges, rein in die Unterhaltungsmusik. Und wenn man so will, hat der Westen dann den Kalten Krieg gewonnen, nicht zuletzt mit der Musik, die die Beatles und die Folgen gemacht haben.
Sehr kluge Beobachtungen offensichtlich, die dann dahinter stecken, hinter diesem Album. Man wundert sich, die Beatles waren ja damals noch im jugendhaften Alter auch, ja, woher diese ganzen Einsichten auch kommen und sich vermittelt haben. Herr Professor Hirsch, Sie waren ja 30 Jahre Professor für Neuere Germanistik und Medienanalyse an der Universität Mannheim. Kann man eigentlich sagen, lässt sich dieses Verhältnis von U und E eigentlich genauso auch auf die Literatur übertragen? Gibt es da ähnliche Friktionen oder Bündnisse wie bei der Musik?
Nun ja, wir hatten natürlich immer schon die Tendenzen etwa im Dadaismus oder in der konkreten Poesie oder nehmen Sie eine Gestalt aus der damaligen Zeit wie Rolf-Dieter Brinkmann, Rom-Blicke, die versucht haben, eben Pop-Elemente in die Literatur reinzubringen. Peter Handke würde auch da reingehören. Versuch über die Jukebox ist ja nun ein Musikroman, sui generis. Also das hat's allemal gegeben. Ich denke aber, dass das Medium des Buches, weil es ein individuell rezipiertes Medium ist, eben nicht für solche Kollektiverfahrungen, für die Woodstock etwa einsteht. Musik kann man gemeinsam hören, gemeinsam ein Buch lesen können, vielleicht ein paar Verliebte. Wenn es dann gute erotische Literatur ist, heißt es dann eben mit Dante an diesem Tage, lasen Sie nicht weiter, Sie haben dann Besseres zu tun, als zu lesen. Also ich will nicht bloß auf eine bekannte erotische Pointe raus, sondern einfach sagen, man darf nicht vergessen, dass Lesen eine absolute Individualisierungs- und Vereinsamungstechnik ist, dass Musik in aller Regel eine Kollektivierungstechnik ist.
Als Literaturwissenschaftler, Herr Professor Hirsch, haben Sie sich auffällig oft mit dem Geld befasst. Wie kommt das eigentlich?
Ja, mit dem banalsten Grund, den es überhaupt nur geben kann. Mir fiel einfach auf, dass Geld in sogenannter Hochliteratur eine exquisite Rolle spielt. Das geht bei der Antigone los. Da ist Geld noch ein relativ junges Medium und es gibt die ganz große und geharnischte Geldkritik. Lassen Sie uns einen großen Sprung machen zu Dante, wo derjenige, der Geldfälscher ist, in den untersten Bezirken der Hölle landet. Das ist schlimmer als Inzest und was weiß ich nicht was zu machen und Gotteslästerung. Shakespeare, Kaufmann von Venedig. Goethe, Faust II, nicht Mephisto und Faust erfinden eben das Papiergeld. Das ist kein Randthema, das ist das zentrale Thema. Nehmen Sie Charles Dickens oder nehmen Sie Flaubert. Madame Bovary geht ja nicht an ihren ehelichen Seitensprüngen und an ihrer Schuld, wenn es denn eine ist, zugrunde, sondern an ihren Schulden. Sie ist bei dem Geldleier Lheureux ganz tief verschuldet und das treibt sie in den Selbstmord. Thomas Mann, Buddenbrooks, Königliche Hoheit. Buddenbrooks ist ein BWL, ein betriebswirtschaftlicher Roman. Königliche Hoheit ist dann komplementär dazu, der volkswirtschaftliche Roman, Drei-Groschen-Oper. Also wohin wir gucken und spucken, wird man anerkennen müssen, dass nach Sex wohl Geld das zweitwichtigste Thema in der sogenannten Höhenkammliteratur ist.
Es ist einfach das Thema, das die Welt bewegt. Gibt es denn da Unterschiede eigentlich oder Entwicklungen, dass Sie sagen, also man hat das Geld, was weiß ich, vor 200 Jahren anders angeschaut als heute?
Nun ja, es hat natürlich ganz andere Formen der Materialität angenommen. Bleiben wir bei dem vielleicht prominentesten Beispiel Faust. Da wird auf einmal das Metallgeld umgestellt auf Papiergeld. Das war ja für Goethe noch eine historisch relativ neue Erfahrung. Die Assignaten der Französischen Revolution sorgten für eine riesengroße Inflation. Und die große Frage war dann eben, wie ist Geld gedeckt? Diese Grundfragen halten sich durch. Aber es wird natürlich vollkommen anders erfahrbar und durchdekliniert, wenn man eben noch Goldmünzen hat und die werden dann verschlechtert, dann sind es Kupfermünzen, nachher hat man Wechsel, dann hat man eben Geldpapier, nachher unterzeichnet man mit seinem guten Namen. Heute haben wir Electronic Money. Die große Rätselfrage bleibt aber dieselbe. Was ist dran am Geld? Warum sind Geldzeichen Zeichen ganz besonderer Art? Und meine abenteuerliche Leitthese, zu der ich aber stur stehe und zu meiner Freude hat sie inzwischen auch ein bisschen Anerkennung gefunden, ist, dass das Geldzeichen eben mit dem eucharistischen Zeichen, mit dem Abendmahlzeichen verwandt ist. So wie Brot und Wein Christi Leib und Blut werden, Transsubstantiation stattfindet, so ist das eigentliche Wunder des Geldverkehrs, dass da auch eine Transsubstantiation, eine Wandlung stattfindet. Ich schiebe einen 50-Euro-Schein rüber und dafür bekomme ich für mich und meine liebe Frau oder wen immer auch, einen guten Freund, den ich einlade oder der mich einlädt, zwei Pizzen und relativ guten Wein. Also aus einem Zeichen ist wirklich ein realer Wert geworden. Die eucharistische Wandlung klappt jeden Tag billionenfach. Das ist der große Zauber des Geldes.
Man überträgt dort einiges und ich finde, man kann es vielleicht auf diese auch vielleicht etwas steile These bringen. Der kühne Recke Siegfried, der hat noch im Blut des oder Drachen gebadet und bei Onkel Dagobert, da sehen wir, dass er in sein Münzbad steigt. Ja, also im Prinzip liegt das ja eng beieinander. Religion und Geld oder Geld als Religionsersatz, wie auch immer. Sie haben von dem Lob des Geldes gesprochen. Es gibt natürlich auch die Kritik des Geldes. Also wenn ich nur mal an den Franzosen Émile Zola denke mit seinem, wie ich finde, visionären Roman, das Geld, vor 130 Jahren geschrieben, da spricht er über Finanzhaie und undurchsichtige Investitionen und Spekulanten. Also da hat er ja eigentlich im Prinzip unsere Börsenwelt schon total vorweggenommen. Und auch, ja, also diese ganzen Mechanismen, die über Aufstieg und Fall einer Bank bestimmen. Also im Prinzip, deswegen meinte ich auch, er kam mir da wirklich wie ein weitsichtiger Visionär vor.
Ja. Also ein fantastischer Roman, nicht? Der durchaus auf derselben Ebene spielt wie etwa die Buddenbrooks, wo es ja auch drum geht, wie ist Geld gedeckt, darf man Wetten auf die anstehende Ernte machen. So viel Zeit liegt da ja gar nicht zwischen. Ich müsste es nachschlagen, aber ich glaube, Zola ist 1895, Buddenbrooks ist 1900. Also das sind ähnliche Erfahrungen, wie sie nach 1870, 71 Bismarckreich und eine riesengroße Bankengründung, Deutsche Bank und sowas wird gegründet. Ich will bloß hinweisen auf den Kategorienfehler, den einige machen. Zola ist schlau genug, das nicht zu machen, dass er nicht sagt, das Geld als Medium ist das Problem. Nicht? Wenn ich die Moderne, die Globalisierung, den Kapitalismus und so weiter kritisiere, man kann das machen. Es ist aber nicht sehr zielgenau. Ich kann eine Bank, ich kann einen Hedgefonds und so weiter kritisieren, nicht? Aber Medien zu kritisieren ist verdammt schwierig. Das Großartige ist eben, dass Zola genau unterscheidet zwischen dem Mediumgeld und dem akkumulierten, falsch verteilten, absolut ungerecht eingesetzten Kapital. Die einen müssen schuften für einen unerträglich geringen Mindestlohn. Das ist ein Skandal. Der ist aber nicht an Geld gebunden. Irgendwelche Sklaven kriegten früher auch kein Geld und keine Belohnung. Die wurden trotzdem ausgebeutet, hatte mit Geld wenig zu tun. Die kriegten bestenfalls ordentlich Naturalien, dass sie überleben konnten. Also zu sagen, in einer Sklavenhaltergesellschaft, die am Geld vorbei Arbeit organisiert, ging es besser zu als im Kapitalismus, wäre eine ziemlich abenteuerliche These. Also ich plädiere mit den Spitzenliteraten wie Zola und Thomas Mann und Goethe, dringend dafür zu unterscheiden zwischen dem Mediumgeld auf der einen Seite und der absolut kritikbedürftigen falschen Verteilung von Kapital und Reichtum auf der anderen Seite, die wir in anderen nicht kapitalistischen, etwa Feudalgesellschaften, auch haben.
Sie sagen ja, Professor Hörisch, das Geld hat etwas sehr Irrationales an sich. Ich würde persönlich sagen, Geld hat etwas sehr Rationales. Was meinen Sie damit?
Die Leitbegriffe der ganzen Geldsphäre sind ja durch und durch religiös geprägt. Religion ist für das zuständig, worüber wir nichts wissen können. Wir unterscheiden aus gutem Grund zwischen Glauben und Wissen. Beim Geld haben wir eben Begrifflichkeiten, Leitbegrifflichkeiten wie Schuldner und Gläubiger, wie Erlös und Offenbarungseid, Messe. Ich gehe mit meinem Produkt zur Messe, dann meine ich nicht das Hochamt, sondern ich meine eben dann die Industriemesse. Das ist das Irrationale am Geld, dass es auf Glauben beruht. Ich weiß, dass Geld funktioniert, wenn ich daran glaube, dass Sie so an das Geld glauben, wie ich an das Geld glaube, dann akzeptieren wir wechselseitig die Euroscheine, die wir haben, oder die Überweisungen, die wir haben. In dem Augenblick, wo dieser Glaube, und Geld ist an Glaube gebunden, Geld ist eine illusionäre Wertzeichenhaftigkeit, wo die kollabiert, haben wir ein riesengroßes Problem. Alle großen Bankzusammenbrüche machen deutlich, wie schwer es dann werden kann. Der letzte große Bankzusammenbruch war eben Lehman Brothers. Und da standen wir nun eben wirklich an der Scheide, wo die große Frage war, rennen wir alle zur Bank und heben unser Geld ab? Dann hätten wir einen Kollaps der Finanzsysteme gehabt. Die viel gescholtene Politik hat es damals einigermaßen gut. Ich habe da auch einen gewissen Respekt vor hingekriegt, zu sagen, Leute, es ist vielleicht schlauer, wenn wir alle weiterhin an das Geld glauben und uns augenzwinkernd deutlich machen, dass dieser Glaube ähnlich heikel ist wie der Gottesglaube.
Ja, über allem schwebt sozusagen der Gott des Geldes, des Marktes. Auf der anderen Seite kann man sagen, das funktioniert nicht so ganz richtig. Sie selbst haben ja auch eine deutsche Tilgungsinitiative gestartet. Was hatten Sie sich davon versprochen?
Ja, die Überlegung war eine ganz einfache, dass die öffentliche Hand in Deutschland eben 2.000 Milliarden Schulden hat. Das sind ja jetzt aber keine Schulden, die der Finanzminister, wenn er in den Bergbau geht, abbauen könnte oder sowas, nicht? Zu sagen, die Politik ist daran schuld, kann man sagen, es ist kein sehr erhellender Satz, es sind unsere Schulden. Und das heißt, dass etwa jeder Deutsche 20.000 Euro Schulden hat.
Wobei
als Bürger.
Ich persönlich die ja nicht gemacht habe.
Nein, haben sie nicht, aber sie haben sie trotzdem. Ob sie sie gemacht haben oder nicht, sie sind Bürgerin dieses Staates. Und die Kommunen, die Länder und der Bund insgesamt sorgen dafür, dass etwa jeder Deutsche 20.000 Euro Schulden hat. Das ist eine Menge, aber es ist auch wiederum nicht so viel, dass man sagen kann, das Problem ist nicht lösbar. 20.000 könnte man, wenn man zur Mittelschicht gehört oder sowas, innerhalb von 5, 6, 7, 8 Jahren in bequemen Monatsraten etwa tilgen. Also ich wollte nur sagen, Leute, redet euch nicht raus. Schulden sind Guthaben. Wenn ich pleite bin und mir bei Ihnen 100 Euro leihe, dann haben Sie ein Guthaben bei mir von 100 Euro und ich habe Schulden von 100 Euro. Die 2 Billionen Schulden der öffentlichen Hand sind 2 Billionen Guthaben. Haben, grosso modo, in privater Hand. Also der alte Karlauer ist sehr, sehr geistreich. Das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders. Und daran wollte ich erinnern.
Sie wollten nicht nur daran erinnern, Sie haben ja auch ganz konkret Schulden abbezahlt. Ein Teil Ihrer Schulden, die Sie eben beschrieben haben.
Ich habe die Hälfte meiner Schulden, 10.000 Euro. Und habe gemerkt, also mein Gott, jetzt muss man immer aufpassen. Ich merke, dass das dann seltsame Erregungen gibt. Ich bin sehr dankbar für den Beruf, den der Steuerzahler mir ermöglicht. Das ist ein fantastischer Beruf, Germanistikprof an einer ordentlichen Uni zu sein. Und ich verdiene da auch sehr ordentlich, bin der Letzte, der klagt. Aber ich lebe halt in Verhältnissen, 3 Kinder, unterer Mittelklasse, Wagen, Doppelhaushälfte in einem Dorf im Odenwald und so weiter. Also mir geht es gut, bin der Letzte, der klagt. Aber ich würde mich jetzt nicht als reicher Mensch wahrnehmen, gar nicht. Deshalb habe ich so eine Art Selbsttest gemacht. Also wenn ich 10.000 tilge, dann habe ich eine andere Zahl auf meinem kleinen, sehr überschaubaren Depot. Ich habe am nächsten Tag nicht anders gelebt und ein Jahr später habe ich auch nicht anders gelebt. Also diesen Eigentest wollte ich einfach mal machen. Und ich dachte, wenn ich das kann, dann können das möglicherweise andere auch.
Ja, haben Sie andere begeistern können, mitreißen können oder zumindest überzeugen können?
Ich erwähne, dass kein anderer als Hasso Plattner, einer der legendären Gründer von SAP, eben auch für sich und seine Familie die 20.000 Schulden pro Kopf getilgt hat. Also einige wenige haben mitgemacht, aber natürlich ist das ein rein symbolischer Akt, der einfach eine Diskussion anzünden sollte. Und das ist einigermaßen gelungen. Uns war klar, und wenn ich sage uns, dann gehört Alexander Dill, der Mitinitiator dieser Initiative war, unbedingt dazu, war deutlich, dass wir es nicht schaffen würden. Es wäre vielleicht, wenn mega Prominente mitgemacht hätten. Also meine Fantasie war immer, wenn jetzt Thomas Gottschalk oder Jauch oder sowas, wenn die mitmachen würde, dann könnte es vielleicht
die wahrscheinlich ganz noch eine Nummer andere werden. Doppelhaushälfte ja. hätten.
Und so haben es, glaube ich, einige Kommunen gemacht, dass man eben auf der lokalen Ebene es macht. Da kommt man häufig, wenn die Kommune Schulden hat, dass jeder Bewohner einer kleinen Stadt 2000 Euro Schulden hat und die Wohlhabenderen tun sich zusammen, kriegen sie eine Kommune eigentlich relativ schnell schuldenfrei.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Mannheimer Literaturwissenschaftler Jochen Hörisch. Herr Hörisch, Sie haben sich vor einem Jahr von der Mannheimer Universität verabschiedet, von der Germanistik, ein Fach, das ja immer ganz gern und sehr beliebt in die Krise geredet wird. Ist da was dran oder sehen Sie das anders?
Es ist was dran. Zwei Bemerkungen. Erstens, die Germanistik ist als Fach für alle, die sich ein bisschen auskennen, in sehr guter Verfassung, um es neudeutsch zu sagen, in very good shape. Sie gucken sich kritische Editionen an, die sind Klassen besser als die vor 50 Jahren. Sie gucken sich die Qualität von Dissertationen an, wunderbar. Die Publikationen sind methodisch reflektiert, häufig auch eleganter geschrieben. Also ich würde sagen, das Fach ist intern gesehen in sehr, sehr guter Verfassung. Da mache ich überhaupt kein Bashing. Zweite Bemerkung, wenn man sich anguckt, welche Funktion das Fach hat, welchen Respekt es genießt, dann merkt man natürlich, dass da ein unglaublicher Prestigeverlust vorliegt. Also meine These wäre, die Literaturwissenschaft im engeren Sinne wird als deutsche Literaturwissenschaft oder als Wissenschaft von der deutschen Literatur in wenigen Jahrzehnten einen Status haben wie heute die klassische Philologie. Also man liest dann eben Goethe so, wie man Ovid liest oder Homer. Heute, nicht? Der Grund ist schnell genannt. Wir leben im Zeitalter, wo das Gutenberg-Universum zu Ende geht. Das Buch hat seine zentrale Stellung im Mediensystem eindeutig verloren. Ich als alter Buchmensch bedauere das, aber als Medienwissenschaftler und Medienhistoriker sage, das ist so, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Wir sind sonst ähnlich komische Figuren wie zwei Mönche, die sagen, hast du gehört, ist da in Mainz so ein Drucker. Wir haben fürs Abschreiben der Bibel zu zweit noch 3 Jahre gebraucht, Buchstabe für Buchstabe. Jetzt kommt da so ein Fuzzi und haut auf eine Druckplatte. Ist das nicht grauenhaft oder sowas nicht? Das hilft alles nichts. Dann hat sich die Gutenberg-Technik durchgesetzt und heute setzt sich halt die Internettechnik durch.
Gut, aber da haben wir ja die ähnliche Geschichte wie bei dem Geld. Es betrifft eigentlich das Medium des Buch, mag vielleicht eine aussterbende sozusagen Gattung sein, aber auf der anderen Seite die Inhalte natürlich nicht. Die werden ja nach wie vor transportiert. Und wenn ich so dran denke, also früher, wahrscheinlich heute auch noch, studiert man Germanistik, um Deutschlehrer vielleicht zu werden. Aber auch auf der anderen Seite, wenn man irgendwas mit Medien machen wollte, und da kommt jetzt der Medienwissenschaftler ins Spiel. Heute würde ich sagen, ist es nicht mehr die erste Präferenz, wenn man in der Medienlandschaft was werden möchte, Karriere machen möchte und sagt, ja, ich habe Germanistik studiert. Ich glaube, da ist es wohl sinnvoller, wenn man sagt, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert oder etwas.
Ja? Was mit Medien, also wer heute MKW, Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert, ist sicherlich gut beraten. Sie merken auch, dass eine gewisse Bildungsprämie etwa im Milieu der Manager keine große Rolle mehr spielt. Also um heute stark Karriere zu machen und im Vorstand eines DAX-Unternehmens zu landen, muss man kein Goethe- oder Rimbaud-Kenner mehr sein. Also ich nehme das einfach sachlich und trauernd zugleich zur Kenntnis. Wir wollen umgekehrt nicht vergessen, wie viele Intellektuelle, die durchaus öffentliche Präsenz haben, eben doch noch aus der Literaturwissenschaft kommen. Nehmen Sie den verstorbenen FAZ-Redakteur Schirmacher und dergleichen mehr. Also Sie gucken mal genau hin und selbst Thomas Gottschalk hat ein Germanistikstudium hinter sich. Also man kann Germanistik studieren und trotzdem was werden.
Man kann was werden, genau. Und ich denke, wenn man mit so ein bisschen Welterfahrung, auch wenn sie nur aus Büchern kommt, in den Journalismus beispielsweise, in die Medien geht, dann ist das eben auch der berühmte Mehrwert, als jetzt vielleicht nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, nur Kommunikationswissenschaften mitzubringen. Hat das eigentlich Konsequenzen? Haben Sie als Medienwissenschaftler beobachten können, dass sich dadurch auch die Medien verändert haben?
Nun, ich will gerade noch den Grund benennen, warum Germanistik nach wie vor so ein tolles Fach ist. Ich will ja für das Fach plädieren. Literatur handelt ja von allem. Man ist der Universalist. Literatur handelt von Liebe und handelt von Tod und handelt von Geld und handelt von Konflikten und von Religion und dergleichen mehr. Also wer Generalist werden kann, ist sehr, sehr gut beraten, wenn er sich auf das alte Medium des Buches einlässt. Aber natürlich wäre das Argument einigermaßen überzeugend, und damit bin ich bei Ihrer Frage, dass das ja auch bei anderen Medien der Fall ist. Also auch wer sich einen Film anguckt, Casablanca, hat ja zu tun mit Politik und Konflikten und mit großer Liebe und mit dem Umgang und Geld und dergleichen mehr. Also man wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass auch andere Medien in der Weise der Literatur universell orientiert sind. Der Unterschied ist, dass die Konzentration und der lange Atem, der an das Lesen eines 500-Seiten-Romans gebunden ist, etwa beim Filmformat 90 Minuten schlechterdings wegfällt. Auch da eine halb triviale, halb tiefsinnige Beobachtung. In der audiovisuellen Sphäre fallen ja alle Bedürfnisse weg, Wahrnehmungen zu kommunizieren. Also wie ein Hotelzimmer aussieht, sehe ich ja im Film. Das muss Thomas Mann nicht ganz ausführlich beschreiben. Wie Hans Castorps Nase aussieht oder seine Oberlippe zittert, das sehe ich ja. Dafür brauche ich keine 2, 3 Seiten. Also wir entlasten uns heute von der alten Aufgabe, Wahrnehmungen sprachlich in Texte zu kleiden, wie das immer so schön heißt. Und das ist natürlich einfach ein strategischer Vorteil der neueren audiovisuellen Medien.
Wobei dieser, ich sag's jetzt mal in Anführungsstrichen, auch dieser Luxus, sich einen langen Atem zu gönnen, auch lang über etwas nachdenken zu können, vielleicht Analogien irgendwie sich erschließen zu wollen, das ist ja auch eine Denke, die in diesen Medien, so kurzlebig sie auch sind, ja auch gewinnbringend ist. Also im Prinzip könnte man sagen, prima her mit den Germanisten.
Ja. Ja, also ich würde wirklich sagen, unter psychokonditionierenden Bedingungen ist der große Vorteil, eine lange Aufmerksamkeitsspanne durchzuhalten. Und ich bin der Letzte, der sozusagen Bashing der gegenwärtigen Studiengeneration machen will. Die sind in vielen Punkten so intelligent, quick, lebendig. Wenn ich überlege, wie erbärmlich schlecht unser Englisch war, als ich Abi machte, wie gut die heute in der Regel Englisch sprechen und so, dann ist das toll. Also die Generation ist fit und gut drauf. Aber, jetzt kommt doch ein kleines Bashing. Eine Vorlesung von 90 Minuten durchzuhalten, wäre heute einfach eine abenteuerliche Zumutung. Das war das Standardformat, als ich studierte. 90 Minuten einem monologisierenden Prof zuzuhören, gilt einfach als Zumutung. Aus vielleicht auch nachvollziehbaren Gründen. Ich will es bloß mal benennen. Wenn ich ein Hauptseminar mache bei Germanistikstudies und sage, wir lesen 3 Romane, dann sagen die ja, welche Kapitel denn? Wenn ich dann völlig entsetzt gucke und sage, ihr seid Hauptfachstudenten in der Germanistik, ihr müsst den Dr. Faustus zu Ende lesen, dann schauen sie mich an, als hätte ich irgendwie einen Vorschlag gemacht, der pervers ist.
Das ist eine Realität, mit der man wahrscheinlich einfach umgehen muss. Sie haben gesagt, damals, als Sie studiert haben, gab es eben noch diese langen Vorlesungen. Damals, das sind wir wieder bei den Woodstock-Zeiten, bei denen wir angefangen haben. Da gehörten ja wirklich so die Geisteswissenschaften auch zu, ja, das waren Leitwissenschaften eigentlich im Prinzip, so die das, die auch von großer gesellschaftlicher Relevanz waren. Ist das tatsächlich heute vorbei?
Nein, gar nicht. Sehen Sie, die großen Probleme, die wir ja haben, sind ja eindeutig solche, die in den Bereich der Geistes- und Kulturwissenschaften gehören. Wir haben ein Comeback der Religion, das ich und nicht nur ich gespenstisch finde. Wir haben Konflikte, wir haben Gender-Setting, wir haben Political Correctness und dergleichen mehr als Großprobleme. Wir haben Missbrauchsgeschichten und was weiß ich nicht was. Können Sie das mit Nanotechnologie lösen? Können Sie das mit Biochemie lösen? Vielleicht kann man dem einen oder anderen Missbrauchsmenschen irgendwie eine Droge geben, dass er seine perversen Begierden einstellt und dergleichen mehr. Aber kann man die nur ganz kurz genannten riesengroßen Megaprobleme im weiteren Sinne mit MINT-Fächern, also naturwissenschaftlich-technischen Fächern, lösen? Und meine Antwort wäre eindeutig nein. Übrigens auch nicht die volkswirtschaftlichen Probleme. Also auch da denke ich, dass die Volkswirtschaft falsch beraten ist, wenn sie denkt, die Mathematik ist das nächstverwandte Fach. Ich würde in aller Ernsthaftigkeit sagen, die Theologie und die Religion ist das nächstverwandte Fach. Was wir glauben, was wir beglaubigen, wofür wir einstehen, welche kulturellen Differenzen es gibt, wie wir mit diesen kulturellen Differenzen, die es gibt, umgehen, das entscheidet darüber, ob wir friedlich miteinander leben können und einigermaßen glücklich oder ob wir uns die Köpfe einschlagen.
Wunderbar, fast das Schlusswort. Trotzdem möchte ich ganz gerne noch fragen zum Schluss, was kann denn der Medienwissenschaftler Hörisch dann vom Germanisten Hörisch lernen?
Er kann lernen, dass sich an das Medium bestimmte tiefenstrukturelle Orientierungen anschließen. Klingt sehr abstrakt, ich will es aber deutlich machen. Wir haben ja etwa die große Buchmetaphorik, das Buch der Schöpfung, das Buch der Geschichte, das Buch des Lebens und dergleichen mehr. Man schlägt ein neues Kapitel auf, man schlägt eine Seite um und was weiß ich nicht was. Die Grundorientierung heute sind etwa solche der Navigationsmetaphorik. Ich muss bei Information Overload navigieren, nicht? Und ich muss einfach gucken, wie ich ankomme, wie ich mich orientieren kann und dergleichen mehr. Wir merken also wirklich, dass der alte Satz des kanadischen Medientheoretikers Marshall McLuhan wirklich wahr ist. Das Medium ist die Botschaft. Das Medium transportiert nicht bloß Botschaften, es ist die Botschaft. Und mit einem Mediensystemwechsel gehen nicht einfach nur andere Rahmungen derselben Nachrichten, Informationen, Mitteilungen einher, sondern es ändert sich die Welt ganz, ganz, ganz grundsätzlich. Die Welt der Gutenberg-Galaxis ist tiefenstrukturell und fundamental eine andere als die Welt des Internets.